Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem zweiten Chronikbuch, Kapitel 6, die Verse 18 bis 21. Zweite Chronik, Kapitel 6, die Verse 18 bis 21. Das ist ein Abschnitt aus dem Gebet Salomos zur Tempeleinweihung. Ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde Wohnung nehmen, können dich doch der Himmel und die Himmel der Himmel nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Aber wende dich doch dem Gebet deines Knechtes und seines Flehens zu, Herr, mein Gott, um auf das Rufen und das Gebet deines Knechtes zu hören. Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, auf diese Stätte, von der du gesagt hast, dass du deinen Namen dort wohnen lassen willst. Du hast versprochen, das Gebet, das ich, dein Knecht, von diesem Ort an dich richte, zu hören. So erhöre denn das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, so oft sie an dieser Stätte beten werden. Erhöre es von der Stätte, wo du thronst, vom Himmel her. Und wenn du es hörst, so vergib. Salomo betet hier anlässlich der Tempelanweihung in Jerusalem. Und von daher wundert es nicht, dass in seinem Gebet häufig vom Tempel die Rede ist. Das Wort Stätte ist ein Leitwort im Gebet Salomos. Von dieser Stätte aus betet Salomo. Zu dieser Stätte hin soll das Volk Israel, wie Salomo später ausführt, beten. Zu dieser Stätte hin möge Gott stets seinen Blick gerichtet haben, um das Gebet seines Volkes zu erhören. Und diese Stätte, das ist der Tempel Gottes. Es wird also eine große Betonung auf diesen Ort, auf diese Stätte gelegt. Und gleichzeitig wird von Gott gesagt, dass er die Gebete, die an dieser Stätte oder die zu ihr hin gebetet werden, dass Gott diese Gebete vom Himmel her erhört. Diese Stätte, dieser Tempel, der ist diesseitig, der ist im Diesseits. Und Gott verspricht dann, dort wo er wohnt, im Himmel, das, was für uns jenseitig ist, er verspricht von dort her dieses Gebet, von dieser Stätte her zu erhören. Hier kommen also im Gebet Salomos die Jenseitigkeit und die Diesseitigkeit Gottes beide in den Blick. Und beide in ihrem rechten Verhältnis zueinander zu erkennen, ist für das Gebet zu Gott wesentlich. Wenn Gott nur jenseitig wäre, könnten wir gar nicht zu ihm beten. Wir würden gar nicht wissen, wer er ist, welche Eigenschaften er hat, wie er in seinem Wesen ist. Wir müssen uns dann mit unserem Gebet einem Gott zuwenden, den wir uns selber ausdenken, der aus unserem Herzen kommt. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, ob dieser Gott, wenn er nur im Jenseits ist, ob er überhaupt Gebete hören will. Dann können wir vielleicht auf Hoffnung beten, dass er vielleicht Gebete hören will. Vielleicht will er es aber gar nicht, dann hört er ihn nicht. Das ist das eine. Wenn aber Gott im Diesseits, hier auf dieser Erde, ganz und gar aufginge, dann könnten wir auf den Gedanken kommen, dass wir ihn manipulieren können mit unseren Gebeten. Da könnten wir auf den Gedanken kommen, dass wir Gott für unsere Wünsche gebrauchen könnten. Deshalb müssen diese beiden Pole, die Jenseitigkeit und die Diesseitigkeit Gottes, in der biblischen Weise auf der einen Seite unterschieden und auf der anderen Seite zusammengehalten werden. Gottes Jenseitigkeit, dass Gott jenseitig ist, besagt, dass er grundsätzlich gegenüber uns Freiheit hat. Er steht über uns und er ist in seinem Wesen für uns unerreichbar. Wenn Gott uns von sich aus sich nicht nähert, haben wir keinerlei Chance, ihn zu erreichen. Also Jenseitigkeit, Gottes Freiheit und Unabhängigkeit. Gottes Diesseitigkeit besagt seine Vertrauenswürdigkeit, dass wir uns auf ihn in seiner Offenbarung verlassen können. Dieses beides zusammenzuschauen, ist für das Gebet an diesen Gott wesentlich. Und darum ist auch das Thema der Predigt, wie Gott im Himmel uns auf der Erde erhört. Wir müssen uns wieder neu bewusst machen, dass dies eigentlich etwas Unerhörtes ist, etwas ein Wunder, dass dieser Gott, der so groß ist, der unendlich groß ist, der hört auf die Gebete von uns kleinen Menschen. Aber nun geht es darum, vom Predigtext her zu sehen, wie und auf welcher Grundlage Gott uns im Himmel erhört. Und der erste Predigtpunkt lautet, und das ist dann gleich eine Einschränkung, über Gott können wir niemals verfügen. Das Gebet als solches hat auf Gott keinerlei Wirkung. Wenn wir also das Gebet als eine fromme Tat verstehen, das an und für sich automatisch einen Einfluss auf Gott ausübt, dass es ihn zu bestimmten Handlungen zwingt oder dass er überredet werden könnte, sodass Gott sich selber hinterher wundert, dass er das Gebet erhört hat, das ist alles magisches Denken. Es gibt auch keine bestimmten Handlungen unsererseits, mit denen wir unserem Gebet Wirkung gegenüber Gott verleihen können. Wie lange wir beten, in welcher Art und Weise wir beten, also ich rede hier vom Tonfall, wie wir uns fühlen, wie laut oder wie leise, das alles an und für sich hat auf Gott keinerlei Wirkung. Ein Tempel verleiht dem Gebet nicht automatisch Wirkung. Das war zu der Zeit von Salomo genauso. Und Salomo war sich dessen auch bewusst. Zwar hat Salomo einen Tempel gebaut, aber Salomo weiß, dass dieser Ort Gott nicht gefangen nimmt. Also dass man jetzt Gott quasi in einen Tempel eingesperrt hätte und jetzt mit Gebeten oder irgendwelchen Riten auf diesen Gott Einfluss nehmen kann. Einem Einfluss, den er sich nicht entziehen kann, weil er nun mal gefangen ist in diesem Tempel. Vers 18 betet Salomo: Ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde Wohnung nehmen, können dich doch der Himmel und die Himmel der Himmel nicht fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Also hier gleich zu Anfang das Bekenntnis von Salomo: Dieser Tempel, Herr, der fasst dich nicht. Gott lässt sich räumlich nicht begrenzen. Das ist das eine, räumlich lässt er sich nicht begrenzen. Gott ist immer überall gegenwärtig. Er ist allgegenwärtig. Das schließt aber nicht aus, dass er an bestimmten Orten auf besondere Weise gegenwärtig sein kann. Das gehört zur Freiheit Gottes. Wir aber können auf keinen Fall von uns aus Gott einen bestimmten Ort zuweisen und dann sagen, so, da ist er jetzt. Da ist er auf besondere Art und Weise gegenwärtig. Wir können von uns aus nichts für heilig erklären. Es ist unmöglich, auch Gott unseren inneren Menschen zu verbergen. Das ist, ich sage mal, die Kehrseite. Wenn wir denken, dass wir Gott bestimmte Orte zuweisen könnten, dann haben wir auch den Irrglauben, dass unser innerer Mensch diesem Gott nicht zugänglich ist. Höchstens, wenn wir ihm etwas erzählen und ihm etwas sagen, dann weiß er uns Bescheid. Diese Haltung offenbart sich zum Beispiel dann, wenn wir mit Worten beten, aber unser innerer Mensch heuchelt und er meint nicht das, was er sagt und zu Gott betet, denkt aber, dass dieses Gebet Wirkung habe. Dass Gott nur auf die Worte hört, aber nicht den inneren Menschen sieht, der diese Worte spricht. Wenn wir in unserem inneren Menschen heucheln, wenn wir beten, dann sieht Gott das. Er sieht das, er weiß das aus unmittelbarer Anschauung, weil ihm alles offen liegt, wer wir in unserem inneren Menschen sind. Dass ich im Gebet viele Worte mache, macht auf Gott keinen Eindruck. Die Worte an und für sich machen es nicht, sondern Gott sieht ins Herz und dort sieht Gott, ob einer im Glauben betet oder das Gebet als frommes Werk vor Gott präsentiert. Ein Beispiel ist hier die Bitte um Vergebung der Sünden. Christus, unser Herr, lehrt uns im Vater unser regelmäßig zu bitten, vergib uns unsere Schuld. Dies ist kein magischer Spruch, mit dem automatisch die Sünden vergeben sind. Dem, der glaubt und aus Glauben so betet, dem vergibt Gott. Dass es also die Worte an und für sich nicht sind, macht Christus am Ende des Vaterunsers deutlich, wo er sagt, wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Vergehen auch nicht vergeben. Das sind klare Worte. Ich kann über Gott im Gebet nicht verfügen. Ich kann mir die Vergebung nicht abholen, nicht abbuchen, wie am Bankautomaten. Der Spruch, vergib mir meine Sünden, hat als bloße Formel gesprochen keinerlei Wirkung. Die Sünden sind nicht automatisch auf Grundlage einer gesprochenen Formel vergeben, wenn ich nicht bereit bin, anderen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind, kriege ich auch bei Gott durch keinen Spruch Vergebung der Sünden, sondern nur durch aufrichtige Buße, durch Glauben, indem ich anderen, die mich bitten, auch von Herzen vergebe. Das sollte ein Beispiel sein, wie wir auch in die Versuchung geraten können, Gott zu manipulieren. Dass wir auf den Gedanken kommen können, durch unsere Praxis des Gebetes, durch fromme Sprüche versuchen, über Gott zu verfügen. Gott ist ein jenseitiger Gott. Er ist allgegenwärtig und allwissend. Er lässt sich nicht durch Gebetsformeln manipulieren. Er lässt sich auch durch keine Gaben bestechen. Das ist das eine. Gott ist aber auch ein diesseitiger Gott. Wäre Gott dies nicht, bräuchten wir gar nicht zu ihm beten, er würde ja in unser Leben gar nicht eingreifen. Gott erhört Gebet und er wirkt auf dieser Erde in unser Leben hinein. Gott ist ein diesseitiger Gott, aber dieses Wissen allein darum, dass Gott diesseitig ist und auch diesseitig handelt, dieses Wissen allein reicht alleine nicht aus, um mit Gewissheit zu Gott zu beten. Denn es ist alles noch zu vage. Wir können mit diesem Wissen wohl munter drauf losbeten, in der Hoffnung, bei Gott vielleicht doch einen Treffer zu landen. Dann betet man, wie Luther sagte, wie man nach einer Birne wirft, aufs Geratewohl. Entweder man trifft sie oder man trifft sie nicht. Dann fällt sie runter oder bleibt hängen. Wenn wir so zu Gott beten, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir von ihm nichts empfangen. Also allein das Wissen darum, dass es Gott gibt, dass er auch ein diesseitiger Gott ist, reicht nicht aus, dass wir zu ihm beten können. So eine allgemeine Religiosität, ja, es gibt einen Herrgott im Himmel, der hilft mir, der leitet mich auch in meinem Leben. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Auf dieser Grundlage hat das Gebet keine Gewissheit. Auch wenn wir über Gott im Gebet nicht verfügen können und sollen, so geht es doch um mehr als eine bloße Wahrscheinlichkeit, dass er uns vielleicht erhört, weil er diesseitig ist. Es geht um eine feste, unumstößliche Gewissheit im Gebet. Es ist die Grundlage für alles Gebet. Eine feste, unumstößliche Gewissheit. Und dies setzt voraus, dass Gott im Diesseits nicht mal hier und mal dort auf irgendeiner Grundlage handelt, sondern das setzt voraus, dass Gott auf der Grundlage einer verfügten Ordnung, auf der Grundlage einer klaren, gültigen Offenbarung Gebete erhört. Und das ist der zweite Predigtpunkt. Gott hört uns auf der Grundlage seiner Offenbarung. In dem Gebet Salomos anlässlich der Tempelanweihung ist das Wort von der Stätte, das Leitwort, das Schlüsselwort. Diese Stätte kann Gott in seiner Jenseitigkeit nicht einfangen, dessen ist sich Salomo in Vers 18 bewusst. Aber diese Stätte hat nun, um Gott in seiner Diesseitigkeit zu erkennen, doch für Salomo zentrale Bedeutung und das mit Recht. Denn Gott hat von ihr gesagt, dass er dort auf besondere Weise gegenwärtig sein will. Gott hat es gesagt. Und darum betet Salomo in Vers 20, richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, auf diese Stätte, von der du gesagt hast, dass du deinen Namen dort wohnen lassen willst. Du hast versprochen, das Gebet, das ich, dein Knecht, von diesem Ort an dich richte, zu hören. Es ist eine Stätte, von der Gott gesagt hat, dass er dort wohnen will. Gott hat versprochen, das Gebet seines Knechtes zu hören, das er von diesem Ort an ihn richtet. Dieser Tempel ist also in Gottes Zusage eingefasst. Nach Gottes Verheißung sollte er ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes sein. Auf diese Zusage hin ist der Tempel von Salomo gebaut worden. Dabei sollte der Tempel nicht irgendwie ein heiliger Ort sein, an dem Gott wohnt, sondern er sollte in Verbindung stehen zur vorhergehenden Heilsgeschichte, in der sich Gott inmitten seines Volkes Israel offenbart hat. Und das ist noch einmal richtig. Als David das Anliegen hat, das innere Anliegen in ihm wächst, dass er Gott ein Haus bauen will, da ist es wichtig, dass Gott einerseits darauf antwortet, dass er das David zugesteht, dass sein Sohn Salomo dann ihm einen Tempel bauen soll. Aber wie dann der Tempel gebaut wird, darüber verfügt Gott dann. Also er überlässt es nicht David und Salomo, dass sie ihm irgendwie ein Heiligtum bauen, das mit der vorhergehenden Offenbarung vom Sinai gar nicht mehr in Verbindung stehen würde. Sondern Gott verfügt, dass dieser Tempel in Kontinuität in Verbindung steht zur Stiftshütte. Die Beziehung Gottes zu seinem Volk war besonders durch den Bund vom Sinai geprägt. Im Zentrum dieses Bundes stand die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes in Gestalt der Stiftshütte. Die Bundeslade war nämlich in der Stiftshütte. Und die Bundeslade enthielt die Steintafeln mit den 10 Geboten. Und das zentrale Gebot darin war das erste: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wesentlich war nun, dass die Gemeinschaft des Volkes mit Gott an der Stiftshütte durch Priester und Sühneopfer vermittelt wurde. Und zur Zeit Salomos verfügte Gott, dass der Tempel nach dem Vorbild der Stiftshütte und ihrer Ordnungen gebaut werden sollte und auch so gebaut wurde. Es gab also auch beim Tempel dann ein Heiligtum und ein Allerheiligstes. Im Allerheiligsten ließ Salomo die Bundeslade stellen, in denen die 10 Gebote aufbewahrt wurden. Vor dem Allerheiligsten stand der Räucheraltar, wie bei der Stiftshütte. Der Tempel besaß einen Vorhof. Dorthin ließ Salomo den Opferaltar stellen. Der Tempel war also nicht irgendwie ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes, sondern Gott führte mit ihm die Ordnung weiter, die er am Sinai eingesetzt hatte. Und im Zentrum dieser Ordnung stand die Vergebung der Sünden. Ohne die Vergebung der Sünden gab es keine Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk. Und dies bringt Salomo am Ende von Vers 21 kurz und bündig zum Ausdruck, wenn er betet: Wenn du das Gebet hörst, so vergib. Die Vergebung der Sünden. Das war das Zentrum, das war das Herzstück dessen, was Gott an diesem Ort für sein Volk wirkte. So löste also der Tempel die Stiftshütte ab. Oder anders gesagt, die Stiftshütte wurde in den Tempel überführt. Einige Elemente der Stiftshütte wurden tatsächlich in den Tempel hineingebracht. Vor allem die Bundeslade. Nun sollte der Tempel nach Gottes Willen das zentrale Heiligtum in Israel sein. Vorher war es so, weil das Volk Israel auf Wanderschaft war, zog Gott dem Volk voran. Die Stiftshütte war so gesehen ein mobiler Tempel. Nun war das Volk unter David und Salomo, beginnend mit Josua, im Land Kanaan sesshaft geworden. Es hatte sich dort etabliert. Und nun ging es darum, wie soll dieses Volk, das immer größer wurde, bei seinem einen Gott gehalten werden? Und die Antwort war eben die von Gott verfügte Ordnung, dass ein Tempel in Jerusalem gebaut wurde und die Israeliten wurden dazu verpflichtet, dreimal im Jahr wenigstens zu den Festen in Jerusalem zu erscheinen. Der Tempel in Jerusalem hielt dem Volk die sinaitische Ordnung vor Augen. Israel war im Land Kanaan den Versuchungen ausgesetzt, so zu leben, wie die Völker, die vor ihnen dort gelebt haben, sich also lokale Gottheiten zu geben und sie zu verehren nach Art der Völker vor ihnen. Der Tempel in Jerusalem sollte dem Volk vor Augen halten, dass der Herr allein Gott ist und keine anderen Götter neben sich duldet. Der es auch nicht duldet, dass er im Rahmen von Götzendienst verehrt wird. Also wenn einfach der Baals-Altar in irgendeinem Ort einfach umbenannt wird, in einen Altar für Jahwe. Das wollte Gott nicht dulden. Gott wollte sich nicht wie ein Götze verehren lassen. Gott lässt sich nicht wie ein Götze verehren, weil er der eine wahre Gott ist. Der Tempel sollte den Israeliten vor Augen führen, dass die Vergebung der Sünden das Zentrale war, wenn es um die Gemeinschaft mit Gott ging. Die Vergebung der Sünden, ohne sie gab es keine Gemeinschaft mit Gott. Ohne Vergebung der Sünden, ohne Sühneopfer, hatte das Volk keine Verheißung, zu Gott beten zu können, so dass er sie erhören würde. Der Tempel war das sichtbare Zeichen Gottes an sein Volk. Aufgrund dieser Ordnung, wenn ihr euch daran haltet und auf sie vertraut, dass ich euch eure Sünden vergebe, durch ein stellvertretendes Sühneopfer, wenn ihr daran glaubt, dann höre ich eure Gebete. Heute gilt diese Heilsordnung so nicht mehr. Der Tempel mit seinem Opferdienst war wie der ganze sinaitische Bund eine vorläufige Offenbarung, die auf die kommende endgültige Offenbarung hinwies, die mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, gekommen ist. Jesus ist gestorben und auferstanden. Und damit ist der neue Bund in Kraft getreten, den Gott im Alten Testament verheißen hat. Jesus hat ein Opfer dargebracht, sich selbst, das ein für alle Mal gilt und die Sünden von Gottes Volk wirksam beseitigt hat. Jesus ist auferstanden zu neuem, unvergänglichen Leben. Als auferstandener Herr hat er uns den Heiligen Geist gesandt, der uns Gottes Gebote ins Herz schreibt, sodass wir Gott aus Glauben an seinen Sohn Jesus Christus dienen. Dies ist für uns nun die Grundlage für all unsere Gebete. Der Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen, dass Gott uns in ihm mit sich versöhnt hat. Gott erhört uns allein auf dieser Grundlage. Wie lange und wie oft wir beten, ist nicht entscheidend. Das Gebet an und für sich stimmt Gott nicht gnädig uns gegenüber. Wir haben nichts, was wir als Betende vor Gott bringen können, sondern im Gebet erkennen wir an allererster Stelle vor Gott an, dass wir Sünder sind und dass wir vor ihm geistlich arm sind. Im Gebet schauen wir einzig auf unseren Retter, Jesus Christus. Und von ihm her lässt Gott uns alles zukommen, was wir im Glauben erbitten, und darüber auch hinaus vieles mehr, um das wir gar nicht bitten. Gott gibt uns auch vieles, um das wir ihn nie gebeten haben. Wir wissen nämlich gar nicht, was alles gut für uns ist, was Gott uns trotzdem gibt. Gott erhört uns auf der Grundlage dieser Offenbarung. Und dies ist keine Einschränkung oder Einengung der Gnade Gottes, Wir müssen uns hier vor Augen halten, dass der Unterschied zwischen Gott und uns unvorstellbar groß ist. Dieser Unterschied zwischen Gott und uns ist so groß, dass er nur durch Gottes Sohn überbrückt werden konnte. Gott ist heilig und im Himmel, wir sind Sünder und auf der Erde. Wir müssen Gott dort suchen, wo er sich hier auf der Erde offenbart hat, im menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn vergibt uns Gott alle Sünden und nimmt uns ohne Vorbehalte in seine väterliche Gemeinschaft auf. Vielleicht kann man sagen, dass Gott seine Gnade in Christus einengt. Aber wenn man das so sagen will, muss man es doch in dem Sinne sagen, dass man klar sagt, Gott schmälert seine Gnade in Christus nicht, sondern in Christus hat Gott seine Gnade auf den Punkt gebracht. Auf diesen Punkt und sagt, dort könnt ihr mich haben. Dort gebe ich mich euch mit meiner ganzen Gemeinschaft. In Christus. Und darum geht es im Gebet zu Gott wesentlich, dass wir die Gewissheit haben, ich habe wirklich Gemeinschaft mit Gott. Ich bete hier zu Gott und dieses Gebet ist ihm angenehm. Er hört darauf und er nimmt mich in seine Gemeinschaft auf. Dies müssen wir wissen. Wenn wir das nicht wissen und darüber gewiss sind, ist alles Beten nutzlos und ein Krampfakt. Dann kommt automatisch der Gedanke, jetzt müssen wir mit dem Gebet irgendwie doch noch was herstellen, was Gott noch nicht hergestellt habe. Der dritte Punkt lautet daher, im Vertrauen darauf, auf Gottes verfügte Ordnung in Christus, können wir mit fester Gewissheit zu ihm beten. Schauen wir mal auf uns selbst. Es ist ja so, dass wir in uns selbst oft die größten Nöte haben. Wir sind in uns selbst einsam, geistlich arm. Wir sind in uns selbst verliebt, in uns selbst verkrümmt. Und diese Anfechtungen begleiten uns jeden Tag. Sie gehören zum christlichen Leben wie das tägliche Brot. In der Anfechtung wenden wir uns von uns selbst ab, wenn es gut kommt, und wenden uns Gott in seiner Verheißung zu. So wie Luthers einen Vers aus dem Propheten Jesaja übersetzt hat, Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Die Anfechtung macht unser Gebet dringlich. Die Anfechtung bewirkt es, dass wir das wirklich wollen, was wir da beten. Wir begehren es. Es geschieht dann nicht, dass wir nebenbei beten. Herr, wenn du willst, erhöre mich. Aber im Grunde genommen bedeutet es mir nicht viel. Damit das nicht geschieht, lässt Gott uns in Not kommen. Dass wir es zu schätzen lernen, was er uns da gibt. Dass wir das begehren wie nichts sonst. Salomo ist uns hier ein Vorbild. Er betet mit großer Dringlichkeit. Das Gebet ist ihm ein Anliegen. Er sieht sich in der Verantwortung, als König über Gottes Volk zu regieren. Eine übermenschliche Aufgabe, dessen sich Salomo bewusst ist. Und die Dringlichkeit seiner Bitte kommt in der wiederholten Bitte zum Ausdruck, höre Herr. Das ist das zweite Leitwort in diesem Text. Höre Herr. Wende dich doch dem Gebet deines Knechtes und deines Flehens zu, Herr mein Gott. Um auf das Rufen und das Gebet deines Knechtes zu hören, richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, auf diese Stätte, von der du gesagt hast, dass du deinen Namen dort wohnen lassen willst. Du hast versprochen, das Gebet, das ich dein Knecht von diesem Ort an dich richte, zu hören. So erhöre denn das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, so oft sie an dieser Stätte beten werden. Erhöre es von der Stätte, wo du thronst, vom Himmel her. Und wenn du es hörst, so vergib. Und wer diese Dringlichkeit kennt, wer diese Not an sich selber kennt, der sehnt sich nach nichts mehr als nach der Gewissheit, dass Gott das Gebet erhört. Und dass Gott sich aufmacht, die Not in der Anfechtung zu wenden. Und Salomo findet diese Gewissheit in der Stätte, von der Gott gesagt hat, dass er seinen Namen dort wohnen lassen will. Der Ort, an dem Christus mit seiner heilschaffenden Gnade gegenwärtig ist, ja, das ist er selbst. Das ist der menschgewordene Sohn Gottes. Wir können es wie David in Psalm 27 tun. Wir haben es auch besungen, wo David zu Gott betet: Mein Herz, erinnert dich. Du hast gesagt, suchet mein Angesicht. Darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Und so können wir es mit der Zusage machen, die Jesus Christus in Johannes 15, Vers 16 gegeben hat. Da können wir uns diesen Vers vorlegen beim Beten und es auch so zu Gott bringen. Herr, du hast gesagt, alles, was ihr vom Vater in meinem Namen erbittet, wird er euch geben. Darum suche ich, Herr, deine Nähe und suche deinen Segen und begehre alles, was du mir an geistlichen Gaben zukommen lassen willst. Im Namen von Jesus zu beten, heißt, im Glauben an ihn und an die Offenbarung, die er gebracht hat, zu Gott zu beten. Im Glauben beten wir so, wie es der Offenbarung Gottes in seinem Sohn entspricht. Auch hier ist dies keine Einschränkung der Gnade Gottes, sondern wieder ist es Gott, der es auf den Punkt bringt, unsere Blicke darauf richtet, woraufhin wir mit Gewissheit beten können. In Christus. Nun, um welche Anliegen können wir denn mit der Gewissheit beten, dass Gott sie erhört? Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, das ist wichtig. Was sind denn solche Anliegen? Ist es jede beliebige Not, die ich vor Gott bringen kann? Grundsätzlich würde ich sagen, ja, natürlich, jede Not kannst du vor Gott bringen. Aber nicht alles hat Verheißung. Wo Gott eine Verheißung gegeben hat, da ist die Gewissheit da, dass er das Gebet erhört. Also, es gibt gewisse Gebetsanliegen, das sind solche, die aus den Vorgaben aus dem Vater unser kreisen, so will ich es mal kurz und prägnant sagen. Gewiss erhört sind demnach folgende Bitten. Die Bitte darum, dass Gott seinen Namen groß machen und seine Herrschaft in Christus vollenden werde. Das ist die Bitte um die Wiederkunft Christi. Komm, Herr Jesus. Diese Bitte wird gewiss erfüllt. Zweitens erhört Gott gewiss die Bitte um Vergebung der Sünden um Christi Willen. Drittens erhört Gott gewiss die Bitte um Bewahrung vor solchen Anfechtungen, die mich zum Abfall vom Glauben führen würden. Viertens erhört Gott gewiss die Bitte darum, dass Gott, solange er will, dass ich auf dieser Erde lebe, dass er mich mit dem versorgt, was ich zum Leben brauche. Fünftens erhört Gott gewiss die Bitte darum, dass Gott mich nach seinem Willen in seinem Reich gebrauchen möge und mir dazu die geistlichen Gaben gibt, die dafür nötig sind. Sechstens erhört Gott gewiss die Bitte darum, dass Gott in allen meinen äußeren Nöten, auch wenn er sie nicht wendet, sodass er selbst mit deinem Trost bei mir ist. Das ist zum Beispiel das ganze Thema Leid, Krankheit. Hier haben wir keine feste Gewissheit, dass Gott uns gesund macht oder dass er Dinge so wendet, wie wir das gerne hätten. Es ist aber die Gewissheit da, dass Gott selbst gegenwärtig ist mit seiner Gnade. Und das ist mehr wert als alles andere. Das ist jetzt keine vollständige Liste, glaube ich, aber sie enthält zentrale Bitten, um die wir auch in unserem Gebetsleben kreisen sollten. Hier gibt es Gewissheit, dass Gott sie erhört. Feste Gewissheit. Denn diese Bitten haben das Wort Gottes auf ihrer Seite. Sie sind in seine Zusage gefasst. Es gilt dann, wie Martin Luther gesagt hat, so kann es nicht sein, dass keine Erhörung geschieht. Ich finde diesen Satz enorm, wenn das ein Beter, nachdem er gebetet hat, auch für sich so sagen kann. Es kann nicht sein, dass Gott es nicht erhört hat. Dies ist für jedes Gebet wesentlich, dass wir darauf mit Gewissheit sagen können, Gott hat es gewiss erhört. Und nichts anderes bringen wir doch mit dem kleinen Wörtchen Amen zum Ausdruck. Amen bedeutet, das ist gewiss, das ist gewisslich wahr. Und nach einem Gebet gesprochen soll es nichts anderes bedeuten als, Gott hat es gewiss erhört. Diese Gewissheit macht einen geduldigen Christen, der warten kann, bis Gott seine Hilfe sendet. Diese Gewissheit aber macht vor allem auch einen fröhlichen Christen, der von Gott Gnade um Gnade empfängt. Gott, der im Himmel ist, hat sich hier auf der Erde offenbart in Christus, seinem Sohn. In Christus ist alles, was Gott je verheißen hat, lauter Amen. Jesus Christus ist die Bestätigung, die Erfüllung aller Verheißungen. Wer an ihn glaubt und aus Glauben betet, bei dem kann es nicht sein, dass er nicht erhört wird. Amen.